Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Sonntag, dem 15. Februar 2026. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und ich möchte heute über die Münchner Sicherheitskonferenz sprechen. Sie läuft seit letztem Freitag, habe mir da die Diskussionen und Vorträge angeschaut und es ist immer wieder interessant, sich da ein Bild zu machen von so einem Schaulaufen der Regierenden und der Politiker, der aktuellen Eliten, die sich da gewissermaßen ihrer Weltsicht, ihrer Weltanschauung versichern. Was können wir daraus ableiten? Was ist überhaupt die Relevanz von so einer Veranstaltung? Ich habe etwas in den deutschen Leserforen herumgesurft und mir da die einen oder anderen Kommentare angeschaut und man hat so den Eindruck, die Leute haben nicht die höchste Meinung von dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Und es ist schon interessant, wie gerade auch bei Zeitungen wie etwa einer Welt, was ist bei einer FAZ, extrem kritisch die Leser, die Zuschauer reagieren auf das, was sie da in München gesehen oder mitbekommen haben. Insbesondere der deutsche Kanzler Friedrich Merz, der wird da also ziemlich heftig angepackt, während gleichzeitig, das ist wieder interessant, die Journalisten seinen Auftritt am Freitag gewissermaßen über den grünen Klee loben. Also die Medien sind auch Teil dieser Münchner Sicherheitskonferenzblase, dieses Mainstreams, der natürlich jetzt vor allem sich mit Blick auf den Ukraine-Krieg, aber auch auf die transatlantischen Beziehungen wieder stärker in eine Art Wagenburg zurückzieht. Und der Eindruck, den ich hatte jetzt beim Zuhören, beim Zuschauen, ist, dass diese Konferenz eine Konferenz der Verblendeten ist, kommt da noch darauf zu sprechen, warum, der Verunsicherten und eben wegen dieser Verunsicherung der Hochmütigen, die fast demonstrativ ein Selbstvertrauen zur Schau stellen. Gleichzeitig hat man das Gefühl, das sei von weitgehender Irrelevanz, was dort besprochen wird, denn die Musik spielt anderswo. Während man sich da in München sozusagen mit einer gewissen Selbstzufriedenheit, auch das Auditorium, wie es geklatscht hat, wie sozusagen die Amerikaner, die da ja unter kritischer Beobachtung stehend, zur Kenntnis nahm, so gewissermaßen, als hätte sich der amerikanische Vizepräsident Marco Rubio wie bei einem Bewerbungsgespräch getroffen, hat dann nach seiner Rede gesagt, nein, das war schön, das war ja wunderbar, dass er jetzt da die transatlantischen Verbindungen wieder gepflegt hat. Gleichzeitig wurden natürlich Feindbilder hochgestoßen, vor allem das Feindbild Russland, das alle strategischen Fehler mache, die man sich vorstellen könnte. Natürlich von Selbstkritik und einer Betrachtung eigener Fehlüberlegungen war überhaupt keine Rede. Und selbstverständlich gab es auch überhaupt keine Diskussionen, keine Debatten, keine Auseinandersetzungen. Das war ein Forum, das war eine Konferenz eben der Gleichgesinnten, die sich in der Wagenburg, das ist mein Eindruck, versicherten, dass sie eben doch richtig liegen, werden sie aber spüren müssen, also ich hoffe, dass sie das spüren, dass ihnen da draußen in der Wirklichkeit eben die Fälle davon schwimmen. Und ist interessant, wenn man sich etwas anschaut, wie ist eigentlich diese Münchner Sicherheitskonferenz entstanden? Sie ist ins Leben gerufen worden von einem deutschen Widerstandskämpfer aus dem Stauffenbergkreis des Zweiten Weltkriegs, Ewald Heinrich von Kleist, schon 1963, also von über 30 Jahren. Und damals hieß das noch Wehrkundetagung. Also das war sozusagen aus den finstersten Tiefen des Kalten Krieges, ist da eine Konferenz entstanden, wo sich vor allem deutsche und amerikanische Militärexperten getroffen haben. Und das Ganze hat sich dann entwickelt zu einer viel offeneren Sicherheitstagung mit zahlreichen Teilnehmern bis hin zu Russland mit ganz bedeutenden Ansprachen. Nicht zuletzt natürlich jene Brandrede, die 2007 Russlands Langzeit, Russlands ewiger Präsident Wladimir Putin gehalten hat, als er zum ersten Mal in dieser Drastik öffentlich die NATO-Osterweiterung angeprangert hat. Und das ist interessant, dass eigentlich diese Münchner Sicherheitskonferenz, die das Thema der NATO-Osterweiterung, dieser große schnaubende Elefant in der Mitte des Raums, der ganz zentral ist für ein Verständnis des Ukraine-Kriegs, dass dieses Thema überhaupt nicht angesprochen wird. Und bei allen Standortbestimmungen und Analysen, die wir jetzt gehört haben in den letzten zwei Tagen, ist das Wort NATO-Osterweiterung nie gefallen. Ganz im Gegenteil, die Teilnehmer haben dokumentiert, dass sie Kriegspartei sind, dass sie ein eigenes Narrativ haben, ein Narrativ, das ihre Position bestärken soll. Und das ist richtig, das ist sozusagen die unbezweifelbare Wahrheit. Und alles, was hier eine nur schon anflugsmäßige Widerstandsregung zeigt, wird dann in der Schublade der Desinformation versorgt. Alles, was Verständnis aufbringen könnte für die sicherheitspolitischen Überlegungen, Bedenken und auch die strategischen Maßnahmen der russischen Seite, das wurde nicht einmal in Ansätzen diskutiert. Es war null Bereitschaft zu spüren. Und das ist, wenn man so will, natürlich das ganz große Problem von Tagungen wie der Münchner Sicherheitskonferenz. Wenn man sich derart einseitig in einem Konflikt positioniert, wenn man sich gewissermaßen da auch jetzt als Kriegspartei und im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda, der Illusion hingibt, dass die eigene Propaganda die Wahrheit sei, dann ist eben eine solche Sicherheitskonferenz keine Sicherheitskonferenz, sondern eine Unsicherheitskonferenz mit dem Ziel, noch mehr Leute in diese propagandistische Einseitigkeit hineinzuziehen. Und das sind die Bedenken, die ich habe bei solchen Anlässen. Da wurde vor allem in den großen Reden da der Staatschefs, aber auch in den Paneldiskussionen, in allen Zwischentönen bei der journalistischen Begleitung, in den Pausen durch den Bayerischen Rundfunk, durch diesen auch anwesenden Politologen Stefan Bierling, einen Professor, der sich also durch eine fast schon wieder bewundernswerte Unfehlbarkeitsanspruchshaltung auszuzeichnen scheint, der also da ex cathedra seine absolutistischen Diagnosen fällte. Ja, mein Eindruck war, dass da einfach der Versuch unternommen wurde, diese einseitige, diese Kriegs-, diese Konfrontationspropaganda megafonmäßig zu verbreiten und noch mehr Leute sozusagen davon zu überzeugen und den Leuten auch gewissermaßen den Eindruck vorzuführen, dass jede Form von Widerspruch jenseits ist, also ein fast dogmatisch sich verhärtendes Diskussionsklima, das wir da gesehen haben. Und so etwas trägt natürlich überhaupt nichts zur Entspannung bei. Das ist sozusagen die geistige Vorbereitung, eine Art Vorturnen zu einem Krieg. Aber gleichzeitig fragt man sich einfach, wo ist der Realitätsbezug all dieser Diskussionen? Wo bleibt da die Wirklichkeit? Denn was da an dieser Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert wird, das hat meines Erachtens wenig zu tun, eigentlich fast gar nichts mit der Realität, die draußen stattfindet. Ich bringe nur zwei Beispiele. Venezuela. Das wurde kaum einmal andiskutiert. Ich meine, was wir dort beobachten, ist eine gewaltige Umschichtung der riesigen Rohstoffreserven dieses Landes. Die Amerikaner legen jetzt da die Hand drauf. Die neue Präsidentin scheint da bereits wieder auf Abruf in Ungnade gefallen zu sein. Also die Amerikaner schaffen da natürlich Fakten, geopolitische Tatsachen mit der Arrondierung ihrer Sicherheits- und Einflusszone in Südamerika. Also das passiert jetzt. Grönland ist nach wie vor ein großes Thema. Das wurde durch das hat man durchblicken lassen. Die dänische Ministerpräsidentin hat sich entsprechend geäußert. Und diese ganze Konfrontationsbegeisterung, die man da spüren konnte gegenüber Russland, die wird unterlaufen dadurch, dass ja die Amerikaner und die Russen dabei sind, einen Frieden aufzugleisen. Und einen Frieden können die beiden ja nur aufgleisen, wenn auch die russischen Positionen ernst genommen werden. Denn auch wenn man sich einredet in München, dass Russland diesen Krieg nahezu zu verlieren im Begriff ist, ist doch die unumstößliche Tatsache die, dass die Russen, wenn auch langsam und anscheinend mit großen Verlusten, wobei ich da sehr, sehr vorsichtig wäre bei den Zahlen, die da herumgeboten werden, das sind natürlich auch ganz massive propagandistische Instrumente, hier mit entsprechenden Verlust- und Opferzahlen zu operieren. Im Krieg ist es unglaublich schwierig, im Nebel des Krieges sich irgendeinen Tatsachenfetzen zu packen und sich tatsächlich Rechenschaft abzulegen, was läuft. Es steht immer Aussage gegen Aussage. Und wenn man sich einfach die Rhetorik, die Propaganda einer Seite zu eigen macht, dann ist man eben da mit Kriegspartei, dokumentiert man das und läuft eben Gefahr, sich zu verrennen. Und das war mein Eindruck, was da passiert. Also man redet sich ein, die Russen machen alle Fehler. Das ist komplett falsch. Sie hängen in den Seilen. Und wir stehen eigentlich kurz davor, die Russen in die Knie zu zwingen. Ja, wenn das so wäre, warum führt man den Krieg nicht einfach weiter? Warum gewinnt man ihn dann nicht? Warum setzt man nicht das um, was man von Anfang an verbreitet hat, aber immer wieder zurückkrebsen musste, nämlich dass das Ziel der Europäischen Union und der dort jetzt auftretenden Politiker ja ursprünglich das war, Russland militärisch zu besiegen. Das war ja das Ziel. Aber auch da scherbelt es gewaltig, weil man ja nie bereit war, eigene Truppen auf die ukrainischen Schlachtfelder zu schicken. Zum Glück hat man das nicht gemacht, weil natürlich, und das hat Macron zugegeben, der französische Präsident, weil dadurch natürlich eine riesige Eskalationsgefahr im Raum steht. Und militärisch, das ist die Lehre der Konflikte, militärisch wird es dann besonders brenzlig, wenn eine Großmacht, eine Supermacht, eine Atommacht tatsächlich in Rücklage geraten könnte auf einem Konfliktfeld, das für sie existenziell ist. Und ich glaube, das ist das Thema, dass man ausblendet, die ganze russische Sicht. Und in dieser Betrachtung ist natürlich eine Münchner Sicherheitskonferenz tatsächlich eine Unsicherheitskonferenz, weil sie zu einseitig eine auf Konflikt und eben nicht auf Konfliktschlichtung kodierte Sicht nach vorne bringt. Zweitens, die vielleicht andere Schwerpunktbildung, die zu beobachten war, die Abnabelung von den Vereinigten Staaten von Amerika. Wie viel Realitätsgehalt steckt denn da dahinter? Dieses trotzige Aufbäumen am Freitag durch den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Ist interessant, wie die Medien jetzt bereits wieder eine Marschkolonne bilden hinter dem deutschen Regierungschef, da vor allem auch die Welt, aber auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die zumindest auf der journalistischen Ebene verbunden sind durch eine ziemlich einvernehmliche Verachtung des amerikanischen Präsidenten. Das schimmert immer wieder durch. Trump, man glaubt jetzt, sich da absetzen, sich überheblich, auch moralisierend über ihn hinwegsetzen zu müssen. Und Friedrich Merz, der Transatlantiker, der ja jahrzehntelang sich als ganz treuer Verbündeter der USA positioniert hat, bringt nun also Parolen, man müsse sich abnabeln, man müsse auch militärisch quasi die Großmachtfähigkeit, so hat das vermutlich nicht ausgedrückt, aber das ist dann sozusagen die Wortwahl von Emmanuel Macron tags darauf gewesen. Also diese Großmachtfantasien, diese Phantasmagorien wurden da gewälzt auf einem absolut dünnen, wenn überhaupt vorhandenen Realitätsbezug. Ich meine, diese Europäische Union hängt ja in den Seilen und das ist auch so eine skurrile, ein gespenstisches Gefühl, wenn man sich diese Reden anhört. Auch eine Ursula von der Leyen, die während der letzten Jahre als die ganz große Menschheitsbedrohung den Klimawandel ausgerufen hat und Verbrennermotorverbot, Ausstieg aus der herkömmlichen Verwertung von fossilen Brennstoffen, das war sozusagen die Nummer 1 Gefahr für Brüssel und man hat alles getan und nahezu die deutsche Autoindustrie verschrottet, wobei die haben sich auch verschrotten lassen, um diesem Klimakult zu huldigen. Und jetzt plötzlich Schubumkehr, niemand redet mehr vom Klima, aber man redet nur noch von Rüstung und die gleiche Ursula von der Leyen ist jetzt also der Auffassung, dass die absolute Menschheitsbedrohung ausschließlich nicht mehr vom Klima, sondern vor allem vom Kreml von Moskau ausgeht. Und das ist einfach nicht glaubwürdig. Und dass man glaubt, dass man damit mit dieser Spitzkehren-Rhetorik, mit dieser auch aktivistischen, fast fiebrig wirkenden Schwerpunktverlagerung bei den Leuten durchzukommen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Das sind ja auch intelligente Menschen, die sich dort treffen, aber offensichtlich sind sie an dem Punkt angekommen, an dem sie ihrer eigenen Propaganda glauben. Also auch hier die Unglaubwürdigkeit mit Händen zu greifen. Ebenfalls mit dabei eine weitere rhetorische, diesmal allerdings nicht Brandrede, sondern sehr auf Dankbarkeit abgezirkelte Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der, ich habe noch niemals ihn so oft gehört, sich zu bedanken, fast in jedem Satz, nach jedem Satz hat er ein Dankeswort eingestreut, ganz anders als noch vor einigen Wochen in Davos, da hat er eine sehr bittere, eine böse Rede gehalten und hat den Europäern, zu Recht natürlich auch, deren Doppelmoral und deren falsche Versprechen um die Ohren gehauen, hat gesagt, ja, wenn ihr schon sagt, dort werde die Freiheit des Westens verteidigt, ja, warum schickt ihr keine Truppen, warum gebt ihr mich nicht noch mehr Waffen, aber gleichzeitig natürlich immer dieser irritierende, fordernde Ansatz da des ukrainischen Präsidenten, wobei man bei ihm immer wieder hinzufügen muss, dass er als direkt Beteiligter natürlich in einer ganz auch schwierigen Situation ist. Ungeachtet all dessen, Sie wissen, dass ich sehe die ukrainische Außenpolitik aus der Schweizer Perspektive hier, der neutrale Betrachter, ich sehe die kritisch, denn meines Erachtens haben die ukrainischen Regierungen, Selenskyj und Vorgänger, viel zu wenig unternommen, um sich mit Russland irgendwie in ein Vernehmen zu setzen. Und eben diese Einseitigkeit ist das eigentlich Irritierende an so einer Konferenz wie in München. Man könnte fast von einer großen Lüge sprechen, der man sich da hingibt, einer kompletten Ausblendung dessen, was meines Erachtens zu einem Verständnis dieses Kriegs notwendig ist. Und die Amerikaner, ich will mich jetzt gar nicht auf russische Quellen beziehen, die Amerikaner haben es ja immer gesagt, die amerikanischen Diplomaten haben es vorausgesehen, sie haben in den 2000er Jahren, schon in den 90er Jahren, deutlich prognostiziert, dass die Osterweiterung der NATO in frühere Territorien des Warschauer Pakts, aber dann vor allem auch in ehemalige Sowjetrepubliken hinein, dass das einfach für Russland eine gewaltige, nicht nur Provokation bedeutet, sondern auch eine Herausforderung ihrer Sicherheitsinteressen. Und dass die Russen im Grunde nur bereit seien, das hinzunehmen, weil sie einfach in den 90er und frühen 2000er Jahren zu schwach waren, am Boden lagen. Aber sobald sie sich erholt hätten, auch wirtschaftlich, würde dies zu einer massiven Vergiftung der Beziehungen führen und auch in Russland selber politische Strömungen befördern, die eben nicht im Sinne auch der westlichen Sicherheitsinteressen sind. Aber man hat diese Warnungen in den Wind geschlagen, das haben namhafteste amerikanische Diplomaten immer wieder betont, man hat sich einfach überheblich, arrogant da drüber hinweggesetzt und das immer mehr vorangetrieben. Natürlich auch sozusagen auf Bedürfnisse in Osteuropa antwortend. Viele dieser Länder, ich will das gar nicht ausblenden, wollten in die NATO, wollten aus dieser russischen Bedrohungssphäre hinaus, traumatisiert natürlich von 60, 80 Jahren Sowjetherrschaft. Das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen aus deren Sicht. Aber man muss sich natürlich als Sieger des Kalten Kriegs gewissermaßen als allein tonangebende Supermacht, das waren die Vereinigten Staaten von Amerika, muss man sich natürlich immer auch fragen, was bedeutet meine Außenpolitik, die im Interesse sein kann von Ländern, eben wie zum Beispiel Lettland, Estland, vielleicht auch einem Teil der Ukraine, dem westlichen Teil der Ukraine, was bedeutet das eigentlich für die andere Seite, was bedeutet eigentlich das für die Russen? Und das hat man entweder nicht zur Kenntnis nehmen wollen, aber ich glaube, man hat schon zur Kenntnis nehmen wollen, aber man glaubt ja einfach, ja, die Russen sind zu schwach, sind ein Papiertiger, sind eine Regionalmacht und deshalb machen wir es einfach. Und diese Fehler, diese hochmütige Haltung, diese Arroganz, diese Siegerarroganz der Gewinner des Kalten Kriegs, die rächt sich auf dem Schlachtfeld Ukraine mit tragischen Auswirkungen für die Ukraine, aber auch für Europa, für Deutschland, mit allen Verwerfungen in Sachen Wirtschaft, in Sachen Politik. Das hat die Atmosphäre nachhaltig toxisch aufgeladen, aber darüber, kein Wort, darüber redet man nicht. Und darum sage ich, das ist die große Lüge, wenn Sie natürlich über einen Krieg reden, ohne die eigene Position in der ganzen Heraufbeschwörung, in der ganzen Provokation dieses Krieges, in den Entstehungsbedingungen einfach auszublenden und sich dann sozusagen auf den Standpunkt moralischer Selbstgerechtigkeit stellen, ja, dann verirren sie sich, dann sind sie eben verblendet, dann haben sie auch nicht die Bereitschaft, hier eine Friedenslösung tatsächlich aufzugleisen. Und wenn Zelensky in seinem Auftritt sagt, er habe alles gemacht, um den Frieden in der Ukraine zustande zu bringen, ja, dann frage ich mich, warum sagt ihm dann der amerikanische Präsident Trump, er müsse sich jetzt bewegen in diesen Friedensverhandlungen, wenn denn Zelensky alles getan habe für einen Frieden angeblich. Und du musst dir natürlich als Staatschef einer kleineren Macht wie der Ukraine, musst du dir schon die Frage stellen, ja, lege ich es darauf an, mich mit meinem Nachbarn in einen kriegerischen Konflikt zu stürzen? Und dass dieser Konflikt einfach aus heiterem Himmel, sozusagen aus dem kranken Hirn des russischen Machthabers, er wurde übrigens nicht Präsident genannt, Putin, an dieser Sicherheitskonferenz, sondern als Machthaber bezeichnet, wenn man alle Schuld ihm zuweist, dann macht man sich das natürlich viel zu einfach. Dieser Krieg hat ja auch nicht begonnen 2022, wie immer wieder behauptet wird, da im Februar 2022. Das war einfach eine neue Eskalationsstufe. Aber dieser Krieg hat im Grunde begonnen 2014 mit dem Putsch in Kiew, mit dem Aufstand und schon damals mit einem Bruch von Abmachungen auch und gerade mit Russland, die es gegeben hat bezüglich einem Regierungswechsel, weil die damalige Regierung Janukowitsch bei vielen, vor allem in der Westukraine, in Ungnade gefallen war, obwohl die Wahlen bis zu diesem Zeitpunkt zugunsten dieser Regierung ausgefallen sind. Und dieser gewalttätige Putsch, der natürlich verbunden war mit dem Wunsch, die Ukraine nicht nur in die EU hineinzuziehen, sondern faktisch eben auch in die NATO, wie das die entsprechenden NATO-Gipfeltreffen seit 2006, 2008 auch prognostiziert hatten, zusammen mit Georgien. Das hat natürlich in Russland entsprechende Reaktionen ausgelöst. Aktionen und Reaktionen. Aber jetzt reden wir nicht von Rechtfertigungen und von Legitimierungen des Handelns der einen oder anderen Seite, aber man muss sich einfach diese Aktionen und Reaktionen vor Augen halten. Und wenn man das alles ausblendet, wenn man die ganze Geschichte auch jenes Bürgerkriegs ausblendet, der sich ja dann im Folgenden ergeben hat, weil eben Gebiete wie die Krim, aber auch im Osten der Ukraine nicht mitmachen wollten bei diesem forcierten Westkurs aufgrund der inneren Zerrissenheit des Landes. Wenn man das alles ausblendet, ja, dann erliegt man eben einer propagandistischen Kriegslogik, die sozusagen einfach nur eine Sicht bedient, unter Ausblendung der wesentlichen Faktoren. Das ist eben die Kriegs-, das ist die Propagandalogik. Und da steckt natürlich eine Münchner Sicherheitskonferenz voll drin. Und das hat sich schon verändert gegenüber den letzten 20, 25 Jahren, als eben diese Konferenz noch unter ihrem Chef Horst Heltschik viel stärker bemüht war, auch die russische Sicht einzubeziehen. Und das meines Erachtens wäre immer noch der entscheidende Auftrag, vor allem auch von Deutschland, dieses Land, das ja an der Schnittstelle irgendwo liegt zwischen Westen und Osten, klare, starke Verankerungen im Westen, aber dann auch die Ausstrahlung in den Osten und jetzt diese fast zwanghaft, fast neurotisch wirkende Versteifung auf einen Standpunkt, auch diese moralisierende Verhärtung als deren gewissermaßen krassestes Gesicht, die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann nach wie vor durch alle Talkshows geführt wird, das ist für mich einfach ein Zerrbild, das ist für mich eine Karikatur dessen, was eigentlich Deutschland in dieser Situation sein könnte und ja auch sein müsste. Und ich bilde mir ein, aber auch da bitte widersprechen Sie mir, ich glaube einfach nicht, dass die meisten Deutschen, dass eine Mehrheit der Deutschen der Meinung ist, dass sich die Bundesrepublik hier in eine Form von Konflikt mit möglicher Kriegseskalation, auch wenn die Wahrscheinlichkeit ganz verschwindend klein ist, mit Russland begeben sollte. Ich glaube, die meisten Deutschen sind der Auffassung, man sollte doch versuchen, mit Russland einen Frieden hinzukriegen. Und wenn nun halt ein Wladimir Putin immer noch im Kreml sitzt, dann sitzt wenigstens nicht ein Schlimmerer im Kreml. Und das ist ja noch kein Werbespot, das ist ja noch keine Liebeserklärung an Russland und an die russische Innenpolitik, dass Russland keine blütenreine Demokratie ist, dass Russland ein autokratischer Staat ist. Ja, ein autoritär regierter Staat mit demokratischen Elementen. Das ist ja auch nichts Neues. Aber daraus abzuleiten, dass man jetzt in einer Art ewigen Feindschaft sich zu dieser Regierung, zu diesem Regime, zu diesem Russland, wie es sich heute darstellt, dass man sich in so etwas hineinsteigen sollte, ist doch eine völlig abwegige und ich glaube eben nicht von einer Mehrheit der Deutschen geteilten Philosophie. Aber das ist natürlich schwierig zu beurteilen aus der Schweiz, wenn man nicht in Deutschland lebt und da täglich an Tischgesprächen und so weiter mit den Deutschen reden kann. Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie dazu etwas Entsprechendes zu sagen haben. Und wenn man dann natürlich an so einer Konferenz nur die Verteufelung, eben das Feindbild beschwört, dass man Putin versucht, in den schlimmsten Farben darzustellen, der ewige Kriegstreiber, er habe eigentlich nichts anderes gewollt in seinem Leben als Krieg, das hat Zelensky gesagt, man könne sich Putin ohne Krieg gar nicht vorstellen, das ist doch lächerlich. Ich meine, Putin ist seit 2000 an der Macht und hat es nicht in den meisten Jahren seiner Amtszeit Kriege geführt. Ich glaube, die Amerikaner haben mehr Kriege geführt seit 2000 als die Russen. Das ist doch völlig abstrus, so eine Feststellung. Und dass das unwidersprochen bleibt, auch von Journalisten, von deutschen Journalisten, nicht mal in Ansätzen angesprochen, da zeigt ihnen einfach, da stimmt etwas nicht. Da ist eine Verklemmung, da ist eine Einseitigkeit drin. Das ist hinten und vorne nicht berechtigt, beziehungsweise zumindest fragwürdig in dieser Einseitigkeit. Dann behauptete Zelensky auch in seiner natürlichen Dämonologie des Kreml-Chefs, des Präsidenten, behauptete er, Putin wolle gar nicht über den Frieden verhandeln. Auch wieder eine Aussage, die offensichtlich nicht stimmen kann. Das ist Desinformation, meine Damen und Herren. Das müsste eigentlich die EU jetzt bekämpfen. Tatsache ist doch, dass die russische Seite bereits im April 2022 Friedensverhandlungen in Istanbul eröffnet hat, zusammen mit der Ukraine. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass der gleiche Präsident Zelensky, der sich ja im Krieg nicht den Wahlen stellen will, er hat übrigens dazu gesagt, ja, er könne das schon organisieren, wenn er wolle und so, wenn die Amerikaner dies wünschten, sei das natürlich möglich. Ja, warum schlägt er es nicht von sich aus vor? Wenn der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt hat sich im Zweiten Weltkrieg auch wählen lassen. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ausweis lupenreiner demokratischer Gesinnung, wenn man da Wahlen mit dem Begründung des Krieges verschiebt. Es hat immer wieder Wahlen gegeben in Ländern, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Amerikaner haben recht, wenn sie sagen, hier muss doch Druck gemacht werden. Da stimmt doch etwas nicht. Und wenn der gleiche Zelensky also behauptet, der an diesen Friedensverhandlungen zwar persönlich nicht teilgenommen hat, sich aber geäußert hat, das war mein Punkt. Er hat damals im April 22 geschrieben, er könne sich vorstellen, eine Ukraine als neutralen Staat zu installieren, gewissermaßen zwischen der EU, zwischen der NATO und Russland. Das war ja damals noch denkbar. Man stand offensichtlich kurz vor einer Einigung, bis dann eben damals andere Amerikaner, andere britische Regierungschefs interveniert haben und gesagt haben, nein, ihr müsst versuchen, Russland zu besiegen, weil man eben versucht hat, auch diese Ukraine natürlich zu benutzen für eine Geopolitik der strategischen Schwächung Russlands, die wiederum Russland ja aus seiner Sicht nicht hinnehmen kann. Und das ist nicht die Frage von Putin allein. Das würde jeder russische Präsident so machen an seiner Stelle. Ich habe es hier schon oft gesagt, sowohl Jelzin wie auch Gorbatschow haben diese NATO-Osterweiterung, die sich hier regelrecht zur kriegerischen oder zur halbkriegerischen Aggression verdichtete, die haben das abgelehnt, die haben das auch als aggressiv empfunden. Man soll doch nicht so tun, als sei das exklusiv jetzt Ausfluss eines bestimmten Politikers, den man aus politischen Gründen, aus Gründen eben dieser Kriegslogik in möglichst schlimmen Farben darstellen möchte. Also Putin hat dokumentiert, dass er bereits wenige Wochen nach dem Einmarsch diesen Krieg beenden wollte, durch Friedensverhandlungen mit klaren politischen Forderungen, die da auf dem Tisch liegen. Und diese Forderungen sind eben nicht primär territorialer Natur. Das ist die nächste große Lüge, die da immer wieder verbreitet wird an der Sicherheitskonferenz wie in München, an solchen Tagungen, dass nämlich Putin im Begriff sei, die alte Sowjetunion wiederherstellen zu wollen. Ich meine, das ist doch eine abwegige Behauptung. Man müsste dann ja erklären können, ja, warum tut er das eigentlich nicht gegenüber Kasachstan, gegenüber Tadschikistan, gegenüber Usbekistan? Das waren ja auch ehemalige Sowjetrepubliken. Wieso offensichtlich nur gegenüber der Ukraine, wenn jetzt die Wiederherstellung der Sowjetunion sein Ziel ist? Da müsste er ja mit den anderen Staaten laufend in Konflikte, in Kriege sich hineinbewegen. Macht er aber nicht, hat er über 25 Jahre nicht gemacht, obwohl es die eine oder andere Spannung geben mag. Also das sind doch auch Aussagen, die man nicht eins zu eins so hinnehmen kann. Möglicherweise gibt es in der russischen Außenpolitik, ich könnte mir das gut vorstellen, die nostalgische Sehnsucht nach der einstigen Größe. Klar, alle Großmächte haben das und das kann man auch verurteilen, das kann man kritisieren aus der Sicht jener, die dann von diesen Machtinteressen negativ betroffen sind. Aber einfach die Behauptung, unwidersprochen, das sei jetzt eine imperialistische Wiederaneignungspolitik der alten Sowjetunion, das hält doch den Fakten nicht stand. Und wenn man natürlich sich das Ganze so zurechtbüschelt an einer, ja, einseitigen Propagandaveranstaltung wie so an einer Münchner Sicherheitskonferenz, ja, dann resultiert daraus eine falsche Außenpolitik. Eine Außenpolitik, die, wenn sie denn tatsächlich ihre Ziele erreichen würde, also ziemlich gefährlich nahe an eine Kriegsgefahr mit Russland käme. Und das ist eben diese Schlafwandlermentalität, die ich da beobachte, diese Selbsttäuschungsmentalität, und dass immer weniger Leute bereit sind, sich darauf einzulassen, zeigt sich ja auch daran, dass andere Parteien gewählt werden, Parteien, deren Exponenten an einer Münchner Sicherheitskonferenz gar nicht erwünscht sind. Also so eine Konferenz, eine Sicherheitskonferenz, würde ja nur dann Sinn ergeben, wenn sie ein echtes Diskussionsforum wäre, wenn sie ein echtes Gespräch zuließe. Das hieße auch, russische Vertreter einzuladen, selbstverständlich kontroverse Diskussionen zu haben. Und wenn man die Russen nicht einladen will, was falsch ist, aber wenn man sich darauf versteift, dann müsste man zumindest innenpolitisch Andersdenkende einladen. Aber das ist nicht passiert an dieser Konferenz und heute, glaube ich, wird das auch nicht passieren. Und wenn die Medien so etwas gar nicht beanstanden, wenn das von all diesen prominenten Journalisten, die da vor die Mikrofone treten, nicht einmal in Ansätzen kritisiert wird, ja, da muss man sich die Frage stellen, sind das noch unabhängige Journalisten oder stecken die eben auch schon alle in dieser Kriegslogik drin? Das ist so jetzt der Versuch an einem Sonntagmorgen, sich da etwas einen Reim zu bilden auf diese ganze Thematik. Eine Münchner Sicherheitskonferenz, ja, der Verblendeten, die da einer großen Lüge hinterherlaufen, einer Lüge, die diesen Krieg unter Ausblendung wesentlicher Fakten sich eben propagandistisch zurechtlegt. Nicht so, dass die andere Seite in allem Recht hätte, aber man muss sich mit beidem auseinandersetzen. Das heißt zweitens, dass es eben keine Sicherheitskonferenz, sondern eine Unsicherheitskonferenz ist, weil sie eben nur eine auf Konflikt gebürstete Sichtweise nach vorne bringt. Dann drittens ist es eine Konferenz der Verunsicherten, denn die Teilnehmer wissen natürlich, dass da draußen die Wirklichkeit in eine andere Richtung läuft. Die Amerikaner machen Frieden mit Russland, sie ordnen das Weltgeschehen in Venezuela, jetzt im Iran sind die Amerikaner auch präsent, mal sehen, was dort passieren wird. Das ist die Welt da draußen, die Amerikaner, und sich von dem dann abzunabeln, sich da etwas hochmütig und mäkelnd drüber hinwegzusetzen, ist Ausdruck, ja, einer gewissen Hilflosigkeit, auch einer politischen Verunsicherung, die es eben gibt, die man mit Hochmut zu kompensieren versucht. Und ich habe jetzt nur gesehen, heute Morgen hat sich auch der SPD-Vorsitzende Klingbeil noch geäußert, der Vizekanzler, mit Blick an auf die Vereinigten Staaten. Man verbietet sich jede Einmischung bezüglich Umganges mit der AfD. Ja, das ist dann eben die letzte Dimension. Die AfD ist im Moment, vielleicht zusammen noch mit dem BSW, aber das BSW ist nicht im Bundestag vertreten, ist die AfD die relevante Kraft, die eine andere außenpolitische Sicht vertritt, als das, was wir da in München gesehen haben. Aber die sind eben auch nicht erwünscht. Und wenn man etwas dermaßen ausmauern, brandmauern muss, wenn man das auch verteufeln muss, wenn man jede Form von Widerspruch von anderer Sicht in dieser moralistischen Schwarz-Weiß-Folie einsortiert, dann zeigt das eben, dass die das tun, selber aus dem letzten Loch pfeifen, dass sie sich ihrer Sache eben nicht sicher sind, dass man sich fast verzweifelt an etwas klammert, an sich selber klammert, eben eine Wagenburg bildet. Und das ist für mich sozusagen die Synthese, das ist für mich das Sinnbild dieser Konferenz. Und das Erschütternde, wenn man so will, ist am Schluss eigentlich das, dass man nur hoffen kann, dass all diese Planspiele, die da gewälzt werden, im Grunde völlig irrelevant sind. Also dass die Bedeutung so einer Konferenz gegen null tendiert. Denn wenn das nicht der Fall wäre, müsste man sich Sorgen machen, dass es dann tatsächlich einmal in Europa wieder zu einem echten Konflikt, zu einem großen Krieg sogar kommen könnte zwischen diesen EU-Staaten und Russland. Ich halte das eigentlich für abwegig, für ausgeschlossen, auch wenn da immer wieder von Kriegstüchtigkeit gesprochen wird, auch wenn da einige dieser Experten ganz genau zu wissen vorgeben, wann Russland angreifen würde, ist doch völlig abwegig, auch vor dem Hintergrund der Fortschritte, der sehr langsam sich hinziehenden Kampfhandlungen in der Ukraine, auch aus der Interessenlage Russlands, eben nur mit dieser Behauptung, mit dieser meines Erachtens irrigen Behauptung, Russland wolle die Sowjetunion wiederherstellen. Das ist doch Unsinn. Ich meine, warum bereinigen Sie dann Ihr Territorium nicht gegenüber diesen zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken? Also, kurzum, das scherbelt gewaltig, die Wagenburgbildung ist da, aber immer mehr Leute wenden sich ab. Das sehen wir an den Ergebnissen bei Wahlen, bei den Umfragen. Wir sehen es aber auch in den Leserbriefforen, in den Zeitungen. Die Münchner Sicherheitskonferenz sozusagen in dieser Form eine Unsicherheitskonferenz der Verunsicherten, die ihre eigene Verunsicherung, die ihre eigene Hilflosigkeit überzukompensieren versuchen mit einem demonstrativ, aber nicht glaubwürdig wirkenden Selbstvertrauen. Dies, meine Damen und Herren, am Sonntag meine Bemerkungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's und Ihnen allen einen schönen Tag. Wir melden uns morgen wieder zurück mit den neuesten Nachrichten und vielleicht auch noch der einen oder anderen Reflexion meiner spontanen hier Darlegungen zu dieser Konferenz, die noch bis heute Sonntagnachmittag dauert in München im Hotel Bayerischer Hof.